Herzlich willkommen zum Startup Süd Podcast. Startup Süd ist ein Verbundprojekt der regionalen Hochschulen Biberach, Neu-Ulm, der Universität Ulm und der Technischen Hochschule Ulm. Zusammen unterstützen und fördern wir Gründungen aus unseren Hochschulen. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Startup Süd Podcast. Ich bin Carina vom Startup Süd Team an der Hochschule Neu-Ulm, bin dort wissenschaftliche Mitarbeiterin für innovative Lehre und Veranstaltungen im Gründungsförderungsbereich und freue mich heute innerhalb unseres Startup Süd Podcasts eine Gründerin zu begrüßen, die Sie sicher bereits alle kennen, Rebecca Brigant von Pineberry. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Carina. Ich freue mich, dabei zu sein und Dankeschön für die Einladung.
Ja, jetzt total gerne. Ich freue mich auch, dass du hier in unserem HNU-Wohnzimmer wieder dabei bist. Erzähl uns doch gerne mal, wie war dein Weg hierher? Hat alles gut geklappt?
Ja, danke, hat alles wunderbar geklappt. Ich kenne mich ja relativ gut aus hier, nachdem ich circa 6 bis 7 Jahre an der Hochschule Neu-Ulm verbracht habe. Also bis auf das Wetter, was ein bisschen wärmer sein könnte nach meinem Geschmack, aber ja normal für die Jahreszeit, hat alles sehr gut geklappt.
Das freut mich sehr. Umso schöner jetzt, dass wir hier in der Runde sind. Und da kommt auch schon meine erste Frage. Du warst hier ja nicht nur als Studentin an der HNU.
Richtig. Also ich habe zum einen im Bachelor und Master studiert, IMUG und MAM, also mit Fokus auf Marketing, Design und IT. Und zudem war ich auch in der Studierendenvertretung aktiv, in der Hochschulpolitik, weil mich einfach dieser Blick hinter die Kulissen interessiert hat und auch eben mitgestalten zu können. Das fand ich schon immer sehr spannend. Und ja, wie es dann so kommt, habe ich 2 Master-Kommilitonen kennengelernt, die dann auch sehr gute Freunde geworden sind, mit denen ich auch gemeinsam in Kolumbien 6 Wochen unterwegs war. Ja, schöne alte Studentenzeit. Und ja, eines Tages saßen wir in der Mensa zusammen. Es war so ein regnerischer Novembertag. Und dann haben die beiden ein bisschen mehr erzählt von dem, was sie damals schon gemacht haben. Also sie waren tätig im Bereich Solarenergie für Afrika. Und da habe ich dann eben auch erfahren, dass es 600 Millionen Menschen gibt in Afrika, die keinen Zugang zu Elektrizität haben und nachts im Dunkeln sitzen. Und das war für mich so ein Trigger-Moment, wo ich gesagt habe, okay, hey, ich möchte da auch was machen und meine Fähigkeiten einsetzen, dass wir hier eine Veränderung schaffen können. Und ja, das war so der ganz frühe Anfang von unserer Pineberry-Gründungsgeschichte. So hat alles begonnen damals, 2016, 17 circa. Und ja, heute sind wir die 3 Gründer von Pineberry.
Klingt sehr spannend, wow. Ja, erzähl uns doch mal noch ein bisschen, du bist sehr bekannt hier an der HNU, Pineberry generell ist ein Name und auch schon vielen bekannt. Aber was macht denn Pineberry genau?
Ja, also ich würde sagen, Pineberry zählt auf jeden Fall zu den exotischeren Startups hier in der Region. Also wie schon erwähnt, wir sind im Bereich Afrika aktiv und letztendlich ist es so, die Menschen, also diese 600 Millionen Menschen, die eben keinen Zugang zu Elektrizität haben, nutzen Kerosinlampen, um eben nachts ein bisschen Licht wenigstens zu haben. Also Kerosin, ja, das, womit man Flugzeuge betankt. Das heißt, ja, wie ihr euch vorstellen könnt, das ist sehr gesundheitsschädigend. Es ist schlecht für die Menschen, für die Umwelt und dementsprechend gibt es Lösungen, die in den letzten 10 Jahren circa entstanden sind, und zwar im Bereich Solarenergie. Also es geht darum, kleine, autarke Solarsysteme in die ländlichen Gebiete zu bringen, dort, wo eben die meisten Menschen ohne Elektrizität leben. Und man kann sich das so vorstellen, man legt eine Solarzelle aufs Dach, die kann so groß wie eine DIN A4 Papierseite sein. Diese wiederum lädt dann eine Batterie und die Batterie betreibt dann wiederum Lampen oder einen kleinen Kühlschrank oder einen Ventilator, alles Mögliche. Und dadurch, dass man eben, sag ich mal, Energie, Elektrizität zu den Menschen bringt, legt man den Grundstein für überhaupt Wohlbefinden, für wirtschaftliche Entwicklung und verhilft letztendlich den Menschen zur Selbsthilfe. Ja, das heißt, wir haben uns dann damals dazu entschlossen, eben selbst auch solche Solarsysteme zu entwickeln und herzustellen. Und zwar eben noch mit einem besonderen digitalen Feature, dass die Solarsysteme sozusagen mit unserer Cloud connected sind und dass wir sie fernsteuern können. Und ja, wir waren dann soweit mit Prototypen, haben die auch in Kenia im Feld getestet. Und dann 2020 kam dann, wie wir alle wissen, die große Krise. Und kein Investor der Welt hatte Interesse daran, bei instabilen Lieferketten weltweit und diesem weltweiten Stillstand zu investieren. Das bedeutet, wir haben dann einen großen Shift gemacht und gesagt, okay, wir müssen die Solarsysteme jetzt in die Schublade stecken und fokussieren uns jetzt voll auf den Digitalisierungspart, weil wir auch festgestellt haben, im Markt besteht da ein sehr großer Bedarf daran, Prozesse zu digitalisieren, digitale Bezahlungen abzuwickeln, Kunden, die fernab in der letzten Meile sitzen, zu managen und so weiter und so fort. Und ja, das heißt, wir haben unsere Software dann für den kompletten Markt geöffnet. Das heißt, Stand heute haben wir eine Everything-as-a-Service-Plattform entwickelt für lokale Stromversorger von erneuerbaren Energien, mit denen diese eben ihre Prozesse digitalisieren können, Bezahlungen managen können, Produkte, Kunden und so weiter und so fort und letztendlich eben skalieren können, sowohl ihr Geschäft vor Ort, aber auch ihren Impact, den sie damit erzielen.
Da kommt mir eine Frage auf. Ist ja wirklich was, wo vielen Menschen Mehrwert bringt und wirklich auch, ich würde mal sagen, das Herz erwärmt im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, da kommen wir in die Richtung, weil es ja Weihnachten und wir überlegen uns immer alle, okay, wie können wir was Gutes tun eigentlich? Jedenfalls mir geht es jedes Jahr so an Weihnachten. Und ich habe gehört, ihr habt da eine Idee.
Ja, also wie du schon sagst, Weihnachten ist ja in gewisser Weise so die Zeit des Gebens. Was kann man für andere tun? Und gerade Afrika ist da ja so ein typisches, klassisches, ich nenne es jetzt mal Spendenziel. Und bei uns ist es so, wir legen unseren Fokus eher auf Empowerment. Also das heißt nicht unbedingt schenken, weil es auch wieder Abhängigkeiten irgendwo schafft. Ja, wenn die Menschen ein Solarsystem beispielsweise geschenkt bekommen und es geht kaputt, was passiert dann? Dann liegt leider im schlimmsten Fall einfach Müll rum, was ja auch wiederum nicht Sinn der Sache ist. Und letztendlich fokussieren wir uns darauf, eben Grundlagen mit und für Menschen vor Ort zu schaffen, dass sie sich letztendlich selbst helfen können. Und gerade verschiedene Finanzierungsoptionen, die wir damit anbieten, sorgen eben dafür, dass wir wirklich nachhaltig einen Impact und Wachstum vor Ort schaffen können. Ja, und in diesem Sinne haben wir ein neues Projekt gestartet vor ein paar Wochen, und zwar eine Crowdfunding-Kampagne mit unserem Partner Energybox in Südafrika und Simbabwe. Also Energybox ist ein Sozialunternehmen, das von zwei sehr passionierten und kompetenten Powerfrauen gegründet wurde, Cherise und Renee. Das Geschäftsmodell von Energybox ist ein sogenanntes Micro-Franchise-System. Also Franchising kennt wahrscheinlich jeder. Und sie machen Folgendes. Sie bauen regionale Vertriebsnetze für Solarprodukte auf, also beispielsweise Leuchten, Kühlschränke, Wasserpumpen, alles, was in irgendeiner Form Leben verbessert, für Verbraucher in den ländlichen Gebieten. Und sie kümmern sich um den Einkauf, Logistik und Lagerhaltung und bauen eben kleine lokale Shops auf, in denen sie auch Menschen vor Ort schulen, also in den Dörfern, sodass diese ihr eigenes Business aufbauen können und dann eben selber wiederum Solarprodukte vertreiben können in ihren Gebieten. Das ist wie so eine Art Schneeballsystem, kann man sich vorstellen. Ja, und um jetzt den Bogen zu schlagen, wir haben gemeinsam mit Ihnen eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Es ist letztendlich ein Crowdlending-Modell. Das heißt, man gibt einen Betrag X als Darlehen und erhält dann jährlich 5% Zinsen. Das Ganze läuft dann über 5 Jahre. Das heißt, ja, man tut etwas Gutes, man gibt Geld hin und weiß, es ist in guten Händen und man bekommt auch noch etwas zurück. Und was wir machen als Pineberry in dem Fall, viele Menschen sind ja skeptisch, wo landet das Geld tatsächlich? Und wir bauen im Zuge dieser Kampagne eine Impact-as-a-Service-Plattform. Das bedeutet, man selber kann sehen, was eigentlich mit dem eigenen Geld passiert, welchen Impact hat man generiert. Zum Beispiel, ein Ziel der Kampagne ist es, 119.000 Menschen Zugang zu sauberer Energie zu geben oder auch 600.000 Stunden Licht zum Lernen, beispielsweise für die Kinder, oder auch 150 Arbeitsplätze für Frauen. Und das ist unser aktuelles Projekt und wir freuen uns natürlich über jeden Beitrag, weil jeder Beitrag eben Menschenleben verändert. Und genau.
Ja, wirklich spannend. Rebecca, ich finde es wirklich, meine Spendenaktion, wo wirklich Mehrwert bringt. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass es Menschen gibt, die eben gar kein Licht zum Lernen haben. Ich glaube, das ist vielen hier auch gar nicht bewusst und einfach eine schöne Aktion, die eben insbesondere jetzt eben zur Weihnachtszeit auch genutzt werden sollte und kann. Deswegen, ich werde auf jeden Fall auch was Gutes tun damit und hoffe, hier schließen sich einige mit an. Für mich klingt es ja schon so richtig nach einem Role Model, denn ich habe ehrlich gesagt so eine tolle Aktion noch nie gehört. Und da sind wir auch schon so in der Richtung Role Model oder beim Thema Role Model. Sind ja allgemein sehr wichtig und wir wissen alle, ja, naja, um voranzukommen, hat man irgendwen als Vorbild oder vielleicht diese eine Person, die man so ein bisschen als Role Model identifiziert und die einen motiviert, weiterzumachen. Wie jetzt auch zum Beispiel heute Nachmittag bei unserem Event kommt es ja nochmal raus, beim Female Empowerment Event. Und jetzt ist meine Frage, hattest du in deinem Gründungsprozess ein Role Model oder ein Vorbild, an das du dich immer mal wieder, ja, vielleicht gewendet hast? Oder auch Arnold Schwarzenegger hat mal gesagt, naja, er hat immer sich ein Bodybuilder-Bild angeschaut und hat gesagt, so will ich werden. Also gab es bei dir sowas?
Ja, also letztendlich gab es nicht diese eine Person oder dieses eine Role Model, an dem ich mich orientiert habe, aber durchaus viele wichtige, ja, Personen in dem Umkreis, die mich bei dem Prozess unterstützt haben und auf dieser Reise und auch immer noch dabei sind. Also generell hatten wir viel Unterstützung hier von dem lokalen Ökosystem, also beispielsweise der Hochschule Neu-Ulm selber, auch dem TFU Gründerzentrum und Startup Süd. Also vor allem, um jetzt auch ein paar Namen zu nennen, Ulrike Hudelmeier und Birgit Stelzer waren da vor allem von der unternehmerischen Perspektive, aber auch von der persönlichen Perspektive immer sehr motivierend und immer da, wenn man sie gebraucht hat. Und auf jeden Fall, ja, Role Models für mich. Und was ich auch gelernt habe und was mir sehr viel Power gegeben hat in dieser ganzen Reise oder auch immer noch kontinuierlich, ist eben das innere Mindset und das positive Denken. Ja, also man braucht viel Kraft natürlich, Durchhaltevermögen, einen langen Atem. Und das heißt, man braucht eben, ja, viel Kraft, die man von innen schöpfen kann. Und da bin ich tatsächlich auch sehr von meiner Mutter geprägt. Ich kann mich noch sehr gut an ein Ereignis in meiner Kindheit erinnern. Da war ich vielleicht 8 oder 9 Jahre. Und eines Sonntagsnachmittags kam sie an und meinte, so, wir machen jetzt eine Ich-kann-und-ich-kann-nicht-Liste. Das heißt, wir haben uns 2 Blätter Papier genommen, haben beide, also auf das eine Papier geschrieben, ich kann XYZ, was auch immer. Bei mir war es damals Geige spielen, was ich leider nicht mehr so gut kann mittlerweile. Ich kann schwimmen, ich kann was auch immer, ja, verschiedenste Dinge. Und auf das andere Blatt Papier habe ich dann geschrieben, ich kann nicht. Und da war dann, was weiß ich, ich kann nicht gut weit springen oder ich kann nicht gut, was auch immer. Ich weiß es schon gar nicht mehr genau und das war auch der Sinn der Sache, weil diese Ich-kann-nicht-Liste haben wir dann in einen Briefumschlag gepackt und diesen Briefumschlag haben wir dann irgendwo in der Friedrichsau hier in Ulm vergraben und das war so genau der Sinn dieser Geschichte, also wirklich sich bewusst darüber zu werden, was sind eigentlich meine inneren Glaubenssätze. Wenn man mal ein bisschen darauf achtet und selbst reflektiert, wie oft man sich vielleicht unbewusst auch sagt, oh, das kann ich nicht oder oh, das schaffe ich nicht. Und das ist so essentiell, sowas zu erkennen und dann letztendlich umzudrehen in einen positiven Glaubenssatz und zu sagen, doch, ich kann, sagen wir mal, Geige spielen oder doch, ich kann diese Investorenverhandlung jetzt führen und doch, ich kann dies und jenes. Und das macht so viel aus. Es braucht natürlich auch ein bisschen, um, sag ich mal, sich das einzuprägen. Aber das hat mich auf jeden Fall immer begleitet und mir sehr viel Kraft schon gegeben. Und auch einfach Dinge zu wagen, zu tun, von denen ich vielleicht zuerst denken würde, oh, vielleicht lieber nicht. Aber letztendlich bin ich doch immer wieder froh, im Nachhinein es dann doch gewagt zu haben.
Ja, wirklich, wirklich schöne Erzählung, auch echt tolle Aktion. Werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich denke, das kann man auch für sich selber mal öfter nutzen, um vielleicht auch mal aufzuschreiben, okay, was kann ich? Weil man denkt ja auch oft immer eher zuerst an das, was man nämlich nicht kann. Ja, echt schön. Da sind wir auch schon beim Thema Empowerment. Und das ist auch meine Frage, wie hast du das Thema jetzt zum Beispiel innerhalb der Gründung erlebt? Und du hast jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen, hast schon erzählt. Aber gab es da nochmal so einen Moment, wo du sagst, okay, da war Empowerment für mich besonders im Fokus und wichtig?
Ja, also generell muss ich sagen, hatte ich sehr viel Glück, in einem Gründerteam mit zwei Jungs zu sein, für die das Ganze nie ein Thema war. Und es war selbstverständlich, dass wir alle ja, gleich auf sind und alle die gleichen Verantwortungen, Verpflichtungen, was auch immer hatten. Das heißt, in den Anfängen der Gründerzeit, so 2018, 2019, habe ich ehrlich gesagt nie so richtig darüber nachgedacht und habe mich jetzt nicht, also habe mich empowered gefühlt. Aber letztendlich habe ich im Laufe der letzten Jahre gemerkt, dass es doch schon ein sehr wichtiges, präsentes Thema ist, aus den unterschiedlichsten Gründen, die wir auch alle kennen. Und vor allem auch in Afrika ist das Ganze ein kulturbedingtes Thema. Ich hatte mal mit einer Frau gesprochen, die im Vorstand eines großen Unternehmens war. Und sie war die einzige Frau. Und es war eben sehr schwierig für sie, sich durchzusetzen, weil einfach die Männer, sag ich mal, sich von der Frau halt nichts sagen lassen wollten, konnten, wie auch immer. Und ich habe auch mit Männern gesprochen zu diesem Thema, die eben auch gesagt haben, ja, es ist viel Selbstreflexion nötig, weil man eben doch diese Muster so tief verinnerlicht hatte, dass man daran arbeiten muss. Und es ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Und ja, ich habe es tatsächlich selber auch so ein bisschen erlebt in einer anderen Position. Also ich bin seit circa 2 Jahren fast im Vorstand eines Industrieverbands, der Alliance for Rural Electrification. Und dort wurde ich auch so ein bisschen gepusht durch einen Mentor, den ich dort auch hatte, einen Partner, mich zur Präsidentin aufstellen zu lassen, also zur Vorstandsvorsitzenden. Und tatsächlich hatte ich da dann eben auch diese ich kann nicht Zweifel im Kopf. Ja, ich kann das nicht, das ist zu hoch, ich bin nicht erfahren genug, ich bin zu jung und so weiter und so fort. Aber letztendlich wurde ich dann doch eben empowered und ermutigt, das zu tun. Und ja, habe dann mit der Zeit auch meine Glaubenssätze sozusagen über Bord geschmissen und es einfach gemacht und mich einfach getraut. Und ja, es war nicht immer einfach natürlich, gerade am Anfang nicht, diese Verantwortung zu haben und unsicher zu sein, nicht zu wissen, ist das jetzt richtig so oder warum funktioniert das jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber letztendlich ist es eine tolle Erfahrung und ja, auf jeden Fall ein sehr großes Empowerment. Und ja, zugleich auch war ich im September auf einem TED-Talk in Italien. Und dort habe ich mich auch sehr empowered gefühlt oder ich wurde empowered durch meinen Speaking-Coach, die Elia Nichols. Sie ist Schauspielerin und eben, ja, Public-Speaking-Coach. Die hat mich da begleitet und unterstützt und das hat mir auch wahnsinnig viel Kraft gegeben und ich konnte wahnsinnig viel lernen. Und ja, letztendlich, wenn Frauen einander unterstützen, statt in Wettbewerb zueinander zu stehen, profitieren eben alle davon und empowern sich alle gegenseitig. Und das finde ich eben sehr schön und sollte man sich immer wieder in Gedanken rufen, dass wir gemeinsam eben mehr bewegen können und mehr erreichen können, auch eben als Frauen.
Absolut. Da trifft ja unser Event heute Nachmittag regelrecht ins Schwarze, kann man ja sagen. Dort geht es ja genau darum, Frauen zu empowern, in Safe Spaces sich gegenseitig auszutauschen, als Mentoren, als Coach, einfach zu unterstützen und einfach aus jeder Frau das Beste herauszuholen, weil wir es eben oft auch ein bisschen, ja, vielleicht verstecken, unbewusst, weil wir denken, nee, es geht nicht, das kann ich nicht. Eben diese Glaubenssätze, dass wir die überschreiben und neu überarbeiten. Deswegen finde ich es wunderschön. Vielen lieben Dank für den tollen Input, Rebecca. Jetzt kommen wir schon zu einer der letzten Fragen und zwar, es gibt ja eine Studie, nur 20% der Startup-Gründerinnen sind Frauen und genau das eben unter Existenzgründungen liegt der Wert also bei 42%. Das kam jetzt beim KfW-Gründungsmotor raus und ich finde die Zahl schon erschreckend, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen ist meine Frage, bist du denn bei Pitch-Wettbewerben und Co. vielleicht auch vielen Gründerinnen begegnet und das ist jetzt einfach nur eine Zahl, die da groß erscheint oder hattest du schon auch das Gefühl, ja, es sind mehr Gründer als Gründerinnen, denen man so auf Pitch-Bewerben, Wettbewerben etc. begegnet?
Ja, also diese Zahl kann ich auf jeden Fall empirisch aus eigener Erfahrung belegen. Also vom Gefühl würde ich auch sagen, dass ja so 75-80% schon männlich sind und Frauen doch eher exotisch, sag ich mal. Und ja, ich denke, Frauen sind einfach tendenziell ein bisschen vorsichtiger und bedachter, auch was Themen wie Risiko angeht und Ambiguitätstoleranz, also wie gehe ich mit Unsicherheiten um, wie verhalte ich mich oder wie gut kann ich das aushalten, wenn ich eben nicht weiß, was in einem Jahr ist. Und letztendlich kann ich da nur sagen, ja, man muss es auch nicht alleine machen. Also ein gutes Team zu haben, ist die halbe Miete und ich bin doch auch sehr, sehr, sehr froh, mein Gründerteam zu haben, weil man sich einfach auch gegenseitig viel Kraft gibt, egal ob Mann oder Frau.
Ja, absolut. Dem kann ich nur zustimmen. Ist ja auch unter Kollegen und Kolleginnen so. Einfach toll, wenn man ein gemeinsames Team generell hat. Und da sind wir auch schon ein bisschen dabei, wenn man so ein Team hat, gerade in der Gründungsphase, sehr eng, ist nochmal viel intensiver wahrscheinlich als jedes anderes Arbeitsverhältnis. Und meine Frage ist, was war so der lustigste oder peinlichste Moment, den ihr gemeinsam erleben durftet während der Gründungsphase? Oder du mit deinem Team?
Ja, da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele, vor allem lustige auch. Ja, was immer Highlights sind, sind unsere Teambuilding-Events. Also wir fahren mindestens einmal im Jahr alle zusammen irgendwo hin und verbringen dort ein Wochenende oder ein paar Tage eben zusammen. Wir waren schon in Amsterdam, Rotterdam, Prag. Wir waren wandern zusammen. Einen ausgedehnten Bowlingabend haben wir gemacht und das ist immer sehr, ja, das sind so Schlüsselmomente, die einen dann eben ja auch noch mehr zusammenschweißen und einfach Spaß machen. Und ja, so das Verrückteste und irgendwie auch Lustigste, was ich erlebt habe bisher, war die Vorbereitung für unser Pilotprojekt in Kenia 2018, als wir noch die Solarsysteme hergestellt haben. Dort hatten wir dann nämlich ja alle Komponenten in unserem Büro da. Also man denkt das gar nicht, aber zu so einem Solarsystem gehören eben Kabel, Gehäuse, 1000 verschiedene Teile, die dann irgendwie zusammengebaut werden müssen. Und wir hatten eben eine harte Deadline. Also Mitte November war eine Exkursion angesetzt, zusammen hier mit der Hochschule Neu-Ulm. Und ein Kooperationsprojekt. Das heißt, es musste einfach fertig werden, egal was passiert. Und das kennt man vielleicht aus der Studienzeit noch so ein bisschen vor den Prüfungsphasen, dass man dann doch merkt, oh, jetzt muss ich Gas geben. Und so war es eben da dann auch. Und wir haben bestimmt eine Woche lang einfach permanent diese Systeme zusammengebaut und gelötet und Kabel verbunden und irgendwas raus, irgendwelche Löcher gebohrt, weil ins Gehäuse, weil das nicht ganz gepasst hat. Und der Schlaf wurde so jede Nacht weniger. Ja, also am Anfang waren es irgendwie noch so 5 Stunden, das geht ja noch. Und dann die nächste Nacht 4 Stunden, dann 3 Stunden. Der Tag vor dem Flug, da hat dann jeder nur noch irgendwie eine halbe Stunde Powernap gemacht. Die Energy-Drink-Dosen haben sich überall gestapelt. Also es war einfach total verrückt irgendwie. Und wir haben es dann just in time auch zum Flug geschafft. Haben unsere Koffer vollgepackt, jeder zwei dicke Koffer, irgendwie 30 Kilo Gepäck. Sind dann nachts nach Frankfurt gefahren. Und ja, als wir dann im Flieger saßen, haben wir einfach nur geschlafen.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Mit weniger als 4 Stunden Schlaf klarzukommen, das ist schon, muss man schon können. Respekt, das sieht man einfach mal, dass auch bei einer Gründung oder generell eben auch Höhen und Tiefen dabei sind, die einen auch mal herausfordern. Aber wie du sagst, im Team stelle ich mir das Ganze natürlich viel entspannter vor und dann kann man sich eben hier auch durch die Nacht bringen sozusagen oder die Nacht um die Ohren schlagen. Ja, jetzt kommen wir schon zur letzten Frage und zwar, wir sind ja heute Nachmittag nochmal zusammen. Ich freue mich bereits sehr auf deinen Input, was du uns so erzählst und wie du die Teilnehmerinnen dann motivierst oder vielleicht auch inspirierst. Und deswegen meine Frage für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht dabei sein können, was sind deine Tipps für gutes Empowerment?
Ja, also ich würde es mal so grob in 3 Punkte einteilen. Punkt Nummer 1, wie auch schon erwähnt jetzt im Laufe des Podcasts hier, sind die positiven Affirmationen, Glaubenssätze und das Mindset. Ja, also wenn das Innere, die Grundlage sozusagen nicht stimmt, dann kommt man auch nicht so weit beim Gründungsmarathon. Und ja, was da mir hilft oder was man machen kann, ist ja klassischerweise YouTube. Da gibt es ganz viele solcher Videos und Streams, die dabei helfen, wie kann man sein Denken sozusagen in Positivität umprogrammieren. Dann Yoga gibt mir viel Kraft, Meditation. Es gibt auch sowas wie ein Happiness-Tagebuch, wo man quasi jeden Tag einfach ja, auf 3-4 Zeilen nur hat man Platz, wo man einfach aufschreibt, was war an diesem Tag schön, was hat mich glücklich gemacht an diesem Tag. Das gibt einem auch sehr viel Kraft. Das ist Punkt Nummer 1. Dann Punkt Nummer 2, habe ich auch schon erwähnt, einfach der Austausch mit anderen Frauen, aber auch mit anderen Männern. Also ja, sucht euch nicht nur weibliche Bezugspersonen und Role Models, sondern auch männliche, weil es hilft tatsächlich extrem, gerade wenn man beispielsweise mit Männern zu tun hat, eben auch mit Männern darüber zu sprechen, einfach diesen Perspektivwechsel zu haben, weil dadurch versteht man die andere Welt eben auch besser und weiß, wie man eben ja, besser dort kommunizieren kann oder umgehen kann und so weiter. Und Punkt Nummer 3 ist sich, also man sagt ja immer, Gründung ist sehr zeitintensiv und 4-5 Stunden Schlaf kommt auch mal vor, sollte aber tatsächlich die Ausnahme sein, weil man braucht einfach trotzdem Zeit für Ruhe, Reflexion, aber auch Sport, Freunde, Hobbys und so weiter. Also es bringt nichts, irgendwie von Anfang an sich in 80-Stunden-Wochen zu werfen. Das ist einfach nicht nachhaltig. Und wir unterschätzen auch, wie viel Zeit wir für uns selbst brauchen, ja, zum Runterkommen, zum Reflektieren. Und ich habe mal gelesen in einem Artikel, woran erkennt man, dass man zu wenig Zeit für sich hat? Und da ist als Beispiel gewesen, stell dir vor, du hast dich verabredet mit einer Freundin für heute Abend und diese Freundin sagt aber dann ab, weil sie krank ist. Und du freust dich, dass du quasi diese zusätzliche Zeit jetzt geschenkt bekommen hast, in Anführungszeichen. Was jetzt ein bisschen gemein klingt gegenüber der Freundin, aber ja, wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, also wenn man sich freut, dass man jetzt eigentlich ja diesen Abend für sich hat, dann sollte man tatsächlich ja ein bisschen mehr Zeit für sich selbst einplanen. Und ja, letztendlich Fazit des Ganzen, nur wer sich gut um sich selbst kümmert, der kann sich auch gut um andere und um anderes, wie beispielsweise das Startup, kümmern.
Danke, liebe Rebecca. Wirklich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Das muss ich mir persönlich auch zu Herzen nehmen. Ich bin zum Beispiel auch jemand, ich freue mich tatsächlich drüber. Und zwar nicht, weil ich die Person nicht gern sehen würde, sondern wie wir alle einfach oft vielleicht zu wenig Zeit für mich nehmen. Genau. Deswegen vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Und danke für die tollen und spannenden Einblicke. Ich glaube, hier können wirklich viele auch heute was mitnehmen. Und für mich war es auf jeden Fall schon eine richtige Inspiration.
Ja, vielen Dank dir, Carina. Hat mich sehr gefreut. Auch großes Kompliment an dich und deine Arbeit, die du hier leistest, mit deiner großartigen Unterstützung für die anderen Gründer und Gründerinnen natürlich. Und ja, ich freue mich auch schon sehr auf den Workshop und alles Weitere, was wir noch gemeinsam angehen werden.
Ja, super. Dann bis gleich. Ich freue mich.
So, das war's mit dieser Folge. Wir hoffen, es hat dir gefallen und du konntest einiges an Erkenntnissen mitnehmen. Wir selber wollen natürlich auch uns stets verbessern und sind deshalb auf Feedback angewiesen. Wenn du also 2 oder 3 Minuten Zeit findest, würden wir uns sehr freuen, wenn du den Link in den Shownotes folgst und uns ein kleines Feedback bzw. Anregungen dalässt. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.